Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
In der DDR fand nur sehr wenig jüdisches Leben statt. 1989 gab es gerade einmal 400 Mitglieder einiger weniger Gemeinden in der gesamten DDR. Für ein aufblühendes jüdisches Leben kein wirklich gutes Klima. Und doch gab es das. Ein jüdisches Leben im Arbeiter- und Bauernstaat. Mehr dazu hören Sie gleich und damit Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Eine jüdische Erziehung gab es in der DDR allenfalls hinter verschlossenen Türen und für jüdische Kinder und Jugendliche waren Ausgrenzung und sozialer Druck tägliche Begleiter. Lara Demmich und Sandra Anusiewicz-Bär berichten davon in ihrem Buch Jung und Jüdisch in der DDR und Carsten Dippel hat mit den beiden Autorinnen gesprochen.
Wenn über Juden in der DDR gesprochen wird, stößt man schnell auf die Namen von Künstlern, Intellektuellen, SED-Funktionären. Jurek Becker, Anna Segers, Stefan Hermlin, Ernst Bloch, Hermann Axen oder Klaus Gysi. Sie prägen das Bild, obwohl die wenigsten etwas mit jüdischer Alltagskultur oder dem Gemeindeleben zu tun hatten. Doch wie war es, als jüdisches Kind in der DDR groß zu werden? Wie sah das Gemeindeleben aus? Was hieß es, ins jüdische Kinderferienlager an die Ostsee zu fahren? Darüber ist erstaunlich wenig bekannt.
Überraschend war für mich diese vielen, vielen Brüche, die es gegeben hat im Leben der Leute und dieser sehr dünne Faden zum Judentum und zur jüdischen Familiengeschichte, der wirklich ganz aufgeraut war.
Sandra Anusiewicz-Bär wuchs in Dresden auf. Ihr Vater war dort seit den 60er Jahren Mitglied der jüdischen Gemeinde. Ihre Co-Autorin Lara Demmich wuchs als Enkelkind von Remigranten in Ost-Berlin auf. Beiden war es ein Anliegen, diesen nicht erzählten Geschichten nachzugehen. So haben sie über Jahre hinweg Zeitzeugeninterviews mit jüdischen Menschen geführt, die wie sie selbst aus dem Alltag in der DDR berichten konnten.
Und wie die Leute trotzdem dran festgehalten haben, aber eben oft auch unausgesprochen oder unter so einem Mantel der Verschwiegenheit. Dieser Auftrag auch nicht damit hausieren zu gehen.
Es ging um ganz praktische Fragen. Wie kann ich meinem Kind im sozialistischen Staat jüdische Bildung mit auf den Weg geben, jüdische Werte vermitteln? Wie komme ich an koschere Lebensmittel? Oder wie kann ich Kontakt halten zu den in der Welt verstreuten Verwandten? Man erfährt in den hier erzählten Details, wie schwierig sich all diese Dinge gestalteten. Es gab kaum Materialien oder Bücher. Die einzige koschere Fleischerei lag in Berlin. Viele Familien waren gemischt. Fast niemand habe eine jüdische Ehe schließen können. Die heute heiß diskutierte Frage, ob Vater oder Mutter jüdisch ist, die, so sagt es Sandra Anusiewicz-Bär, stellte sich in der DDR gar nicht.
Man hat über welchen Familienteil auch immer dazugehört und hat sich eben mit diesem jüdischen Familienteil identifiziert. Die nicht-jüdische Familie ist häufig auch draußen geblieben.
Lara Demmich ist in Ost-Berlin aufgewachsen. Ihre Großeltern haben dafür gesorgt, dass sie ins Kinderferienlager fuhr, in die jüdische Kinder-, später Jugendgruppe ging. Zu Hause wurden jedoch keine jüdischen Feste gefeiert. Sie hatten Verwandte in der ganzen Welt, ab und zu gab es Besuch. Demmich setzte sich wie andere auch mit ihrer jüdischen Identität irgendwie auseinander. Man versuchte, an Bücher zu jüdischen Themen zu kommen. Manch einer trug eine Kette mit Davidstern, aus dem Westen besorgt, doch keineswegs in der Schule.
Da gibt es so eine ganz tiefsitzende Angst, die wahrscheinlich so eine Gefühlserbschaft auch von den Eltern ist.
Verstärkt habe dieses Gefühl, dass ich die DDR als homogener Staat mit einer antifaschistischen Doktrin begriffen habe, in der es schwierig gewesen sei, anders zu sein. Gemäß dieser Doktrin saßen die Nazis alle im Westen.
Im Osten hat sich eigentlich niemand wirklich ernsthaft mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt.
Erzählt hat Lara Demmich über ihr Jüdischsein in der Schule nichts. Aber die Mitschüler wussten wohl, dass sie Kind von VDN, Verfolgten des Naziregimes, ist.
Da war wirklich auch für die Kinder von den Verfolgten auch so eine Leerstelle. Gerade wenn sie irgendwo aufgewachsen sind, wo es nur sehr kleine oder gar keine Gemeinden gab. Sie sind nicht natürlich jüdisch aufgewachsen, sondern das Jüdische war ja auch das Besondere im eigenen Familienleben oder wurde vielleicht auch in vielen Familien nicht mal thematisiert, weil vielleicht auch die nicht-jüdischen Ehepartner ja sich auch nicht damit auseinandergesetzt haben.
Die mehr als 20 auf der Basis des Interviewmaterials erzählten Geschichten über das Aufwachsen als Jüdin oder als Jude in der DDR machen aber auch deutlich, jede Erfahrung war individuell. Das zeigt sich etwa am Erleben von Antisemitismus. Manche Protagonisten haben kaum negative Erfahrungen gemacht, andere berichten von Anfeindungen im Alltag. Ein roter Faden zieht sich dennoch durch die Geschichten. Das Gefühl, alleine zu sein. Von allem zu wenig, eine typische Erfahrung für Millionen DDR-Bürger, habe für die versprengten jüdischen Menschen noch in besonderem Maße gegolten. Sandra Anosewitsch-Bär war auf ihrer Polytechnischen Oberschule in Dresden die einzige jüdische Schülerin.
Eine Sehnsucht nach mehr, also dass man das schon sehr stark empfunden hat, diese solitäre Stellung, dass es eben nur ganz, ganz wenige andere junge Juden und Jüdinnen gab, eben keine jüdischen Kinder, ja, im gleichen Alter. Dass auch die Familien meistens sehr klein waren und dass es natürlich jetzt nicht überbordendes Feiertagsleben zum Beispiel gab oder dass es wenig Literatur gab, wenig Wissen gab, wenig angeleitete Pädagogik. Also es gab zu wenig Juden, es gab zu wenig Wissen, es gab zu wenig Reisefreiheit, es gab nicht genug Verwandte. Also das ist, glaube ich, was alle sehr stark empfunden haben.
Das verbindende Element der hier versammelten Geschichten ist das jüdische Kinderferienlager in Glowe auf Rügen, was die meisten der Protagonisten besuchten. Ein Ferienaufenthalt für 10, manchmal auch 15 bis 20 Kinder mit allem, was die Ostsee an Ferienspaß zu bieten hat. Es wird als sehr familiär beschrieben. Einmal die Woche wurde gemeinsam Schabbat gefeiert. Dazu reiste eigens der Präsident der jüdischen Gemeinden an.
Das Ferienlager war eben so ein Ort, war so ein Raum, wo für 3 Wochen im Sommer die Kinder zusammengekommen sind und da eben gemeinsam ihre Ferien verbracht haben und es diese Klammer gab. Ja, wir sind jüdisch, wir sind hier an einem jüdischen Ort, ideell gesehen auch, und in einem jüdischen Ferienlager.
Nicht zu unterschätzen sei daher die Bedeutung jüdischer Institutionen, so ein Resümee der Autorinnen, die mit ihrem bei Hendrich und Hendrich erschienenen Buch »Jung und Jüdisch« eine wichtige Lücke in der Geschichte des Judentums im östlichen Nachkriegsdeutschland schließen.
Wir haben Weihnachten gefeiert zu Hause, ganz klar, und Chanukka wurde in der Gemeinde gefeiert, nicht zu Hause, sondern dass diese ganzen jüdischen Aspekte, die fanden in der Gemeinde statt und deshalb die Gemeinde als Institution, die das zur Verfügung gestellt hat, die das angeboten hat, das war ganz wichtig, glaube ich.
Die Beschäftigung mit ihrer jüdischen Identität setzte bei Sandra Anosewitsch-Bär gegen Ende der DDR im Alter von 12, 13 Jahren ein. Mit dem Mauerfall stand dann das Tor in eine bis dahin verschlossene Welt, eben auch jüdische Welt, offen.
Carsten Dippel über das Buch »Jung und Jüdisch in der DDR« von Sandra Anosiewicz-Bär und Lara Demmig. Es ist im Hendrich und Hendrich Verlag erschienen, 236 Seiten mit knapp 150 Abbildungen für 24,90 €. Wir tauchen noch ein wenig tiefer ein in das Thema, denn mit dem jüdischen Leben war es in der DDR von vornherein schlecht bestellt. Der staatlich verordnete Antifaschismus machte die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit unmöglich. Unter der Hand befürchteten Jüdinnen und Juden sogar Pogrome, wie sie etwa in der Nachkriegszeit in Polen aufgeflammt waren, oder Schauprozesse wie in der Tschechoslowakei nach dem Sechstagekrieg. Michael Hollenbach hat sich die jüdische Geschichte in der DDR genauer angeschaut.
Juri Rossow ist stolz auf seine große jüdische Gemeinde in Rostock.
Heute haben wir 620 Mitglieder. Das ist eigentlich fast zweimal mehr, als hat also diese Vorkriegsgemeinde gehabt. Und fast 97% unserer Mitglieder sind Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion.
So wie Juri Rossow, der Mitte der 90er Jahre aus der Ukraine kam und heute Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Rostock ist. Zum Schabbat-Gottesdienst am Freitagabend kommen rund 40 Gemeindemitglieder. Vor dem Gemeindezentrum überquert Juri Rossow die Rostocker Augustenstraße. Ein Weg in die Vergangenheit.
Wir befinden uns jetzt an der Gedenkstelle für die Rostocker Synagoge. Hier stand die größte Synagoge von Mecklenburg. Also stand aber nicht sehr lange, von 1902 bis 1938. Und dann am 10. November 1938 wurde die Synagoge angezündet. Für uns ist das eigentlich wichtig, dass die Synagoge stand ganz nah dem Haus, wo befindet jetzt die jüdische Gemeinde. Für uns ist das so eine geistige Brücke zu der damaligen jüdischen Gemeinde hier in der Stadt.
Zu DDR-Zeiten arrangierten sich die ostdeutschen Juden mit dem real existierenden Sozialismus. Der Beginn der jüdischen Gemeinde nach 1945 deutete schon an, dass die Koexistenz von Judentum und Sozialismus nicht immer einfach sein würde.
1948, die Zulassung der jüdischen Landesgemeinde Mecklenburg war hier insofern sehr schwierig, weil es von staatlicher Seite Widerspruch gab, Widerstand. Kultusminister Grünberg hat sich da ganz entschieden dagegen ausgesprochen. Und es waren dann also Genossen, SED-Genossen, die sich nach Berlin gewandt haben an das SED-Zentralkomitee und haben sich darüber beschwert, wie die Genossen hier in Schwerin mit ihnen umgegangen sind.
Berichtet der Schweriner Journalist und NDR-Redakteur Axel Seitz, der ein Buch über die jüdische Landesgemeinde in Mecklenburg geschrieben hat. Der damalige mecklenburgische Minister für Volksbildung und Kultur, Gottfried Grünberg, hielt der jüdischen Gemeinde vor, dass sie Hilfspakete aus den USA erhielt.
Ihr seid keine jüdische Gemeinde, sondern eine amerikanische Speckpakete-Empfängerorganisation.
Und in der Tat sorgten die sogenannten Joint-Pakete für Begehrlichkeiten. Joint, das war eine amerikanische Hilfsorganisation zur Unterstützung bedürftiger Juden. Die begehrten Pakete mit Büchsenmilch und Butter, Käse und Kaffee, Zigaretten und Zahnpasta hatten zur Folge, dass die jüdischen Gemeinden Anträge auf Neuaufnahmen kritisch durchleuchten mussten, um nicht Trittbrettfahrer, die keine Juden waren, aufzunehmen. Joint-Mitarbeiter warnten vor sogenannten Paketjuden. Nach dem Krieg gab es in Mecklenburg und Vorpommern rund 150 Jüdinnen und Juden. Die meisten von ihnen hatten die KZs überlebt. Einige führten sogenannte Mischehen, andere kamen aus dem Exil zurück. Die meisten Juden, die den Holocaust überlebten und in Deutschland blieben oder dorthin zurückkehrten, gingen nach Westdeutschland. Doch einige hundert, vor allem nicht religiöse Juden, zog es in den Osten Deutschlands, weil sie als Opfer des Faschismus dort das bessere Deutschland wähnten. Viele wurden von der SED enttäuscht, sagt der Publizist Micha Brumlik.
Die Juden waren gewissermaßen eine Gruppe zweiter Klasse. Sie waren nicht Widerstandskämpfer gegen den Faschismus, aber waren doch als Opfer des Faschismus anerkannt. Und das mag ein gewisses Gemeinschaftsgefühl gestiftet haben.
Die meisten, die aus dem Exil kamen, wollten sich oft auch nicht öffentlich zum Judentum bekennen. Ein Grund, warum sich gerade kommunistische Juden immer mehr von den Gemeinden entfernten, war wohl der Druck der SED. Der Potsdamer Historiker Mario Kessler erläutert:
Es ist richtig, dass ein in starkem Maße von der Sowjetunion initiierter Antisemitismus dazu führte, dass im Winter 1952-53 die jüdischen Gemeinden pauschal als potenzielle Agentenzentren westlicher Geheimdienste galten. Es gab Verhaftungen, es gab Fluchtbewegungen in den Westen.
Betroffen von Verfolgungen waren auch jüdische Spitzenfunktionäre wie Julius Mayer, Vorsitzender des Verbandes der jüdischen Gemeinden in der DDR.
Er wurde tagelang verhört und sollte eine Erklärung unterschreiben, dass es in der DDR keinen Antisemitismus gebe und die DDR ein antifaschistischer Staat sei. Mayer, seit 1930 in der KPD und Auschwitz-Überlebender, floh daraufhin im Januar 1953 in den Westen.
Ein religiös gebundener Jude, das war gewissermaßen ein durchaus zu duldendes Überbleibsel aus der vorsozialistischen Vergangenheit. Aber ein Jude, der seine konterrevolutionäre Gesinnung mit dem Parteibuch tarnte, der wurde in der Regel noch härter verfolgt.
Die Folge des Antisemitismus in der Stalin-Ära, vor allem die engagierten Mitglieder der jüdischen Gemeinden, verließen den deutschen Arbeiter- und Bauernstaat. Die Zahl der Gemeindemitglieder schrumpfte in der gesamten DDR radikal. Nach Stalins Tod 1953 ließ der Druck der SED auf jüdische Bürger nach. SED-Parteigenossen durften auch wieder Mitglied der jüdischen Gemeinden werden. Doch der Aderlass war unübersehbar. Aus dem gesamten Norden der DDR kamen Juden nun nach Schwerin, um den Minyan zu erfüllen. Das heißt die Vorschrift, dass mindestens 10 religionsmündige Männer anwesend sein müssen, um einen Gottesdienst zu feiern.
Dort traf man sich mit der ganzen Gemeinde, aber eigentlich auch nur circa 2-mal im Jahr zu den großen Feiertagen, weil es dann doch eben Aufwand bedeutet, wenn man von Greifswald immer nach Schwerin kommen muss, um mal an einem Gottesdienst teilzunehmen. Deswegen wurde das dann auch eher zu so großen Familienfesten eigentlich. Wenn man dann auch die ganze Familie, die ja größtenteils nicht jüdisch war, mitgebracht hatte, dann gab es diese kurze religiöse Feier und danach hat man sich dann eigentlich ins Gasthaus gesetzt und hat miteinander gequatscht und gegessen.
Erzählt Jascha Lina Jenrich, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Max-Samuel-Hauses in Rostock. Nach dem jüdischen Religionsgesetz ist nur der ein Jude, dessen Mutter Jüdin ist. Der Verband der jüdischen Gemeinden in der DDR sah die Mitgliedschaft allerdings sehr locker. Dessen Definition: Jude ist, wer Mitglied einer Gemeinde ist. Und dazu gehörten dann auch Familienangehörige, die gar nicht jüdisch waren. Auch in den späten 50er und den 60er Jahren hatten alle jüdischen Landesverbände in der DDR mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen. Durch Flucht in den Westen, aber auch durch Überalterung. Im Landesverband Mecklenburg sank die Zahl der Mitglieder auf unter 40. Von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde die jüdische Gemeinschaft erst wieder 1967 beim Sechstagekrieg zwischen Israel und den drei arabischen Staaten Ägypten, Syrien und Jordanien. Der DDR-Verband der jüdischen Gemeinden hatte beschlossen, keine antizionistischen Erklärungen abzugeben, obwohl die SED Druck ausübte, dass die jüdischen Gemeinden sich gegen Israel positionieren sollten.
Während des Sechstagekrieges 1967 initiierte die DDR-Führung eine Erklärung jüdischer Bürger, die sich mit dem Kampf der arabischen Völker gegen das imperialistische Israel solidarisierten.
Es unterschrieben aber nur 8 mehr oder weniger prominente jüdische DDR-Bürger diese Erklärung. Einer der wenigen war Alfred Scheidemann, von 1962 bis 1972 Vorsitzender des Landesverbandes in Mecklenburg. Die Formulierung der DDR-Führung, Israel sei die Speerspitze des Imperialismus im Vorderen Orient, stieß nicht nur bei den meisten Juden in der DDR auf Ablehnung, sagt der Historiker Mario Kessler.
Das wurde in Israel auch von der Linken sehr schockiert wahrgenommen und sogar jene Minderheit unter den linken Israelis, die durchaus die DDR als den besseren deutschen Staat sahen, wandte sich danach zunehmend von der DDR ab.
Auch in den 70er Jahren stand die Israel-Politik der SED zwischen den jüdischen Gemeinden und der Staatsführung der DDR. In den 80er Jahren entspannte sich das Verhältnis der SED zum Judentum. Die neue Ausrichtung der SED war auch in Schwerin zu spüren. Mitte der 80er Jahre wird so aus dem jüdischen Gemeindehaus am Schweriner Schlachtermarkt ein kleines Museum.
Es war das erste Museum in der DDR, das sich mit der Judenverfolgung auseinandergesetzt hat.
Dass die SED das Judentum in der DDR entdeckte und auf einmal förderte, hatte einen handfesten Grund. Der Staatsratsvorsitzende wollte, als außenpolitische Aufwertung seines Staates, eine Einladung von Präsident Ronald Reagan in die USA. Welchen antisemitischen Vorurteilen auch Erich Honecker aufsaß, zeigte sein Kalkül.
Er hat sich gesagt, Juden regieren doch die Welt, die sind doch die Spitzen der Organisationen führen und deswegen möchte er für die Juden was Gutes tun und hat dann viel Geld da reingesteckt, Denkmäler zu errichten. Das Zentrum Judaikum in Berlin wurde auf dieser Initiative gegründet, sodass im ganzen Land eigentlich sich damit mehr beschäftigt wurde, Friedhöfe wieder hergerichtet, solcherlei Dinge, die vorher wirklich vernachlässigt wurden.
Am Ende der DDR gab es in den Nordbezirken keine 10 jüdischen Gemeindemitglieder mehr. Doch nach der friedlichen Revolution kamen Anfang der 90er Jahre zigtausende jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland, auch nach Mecklenburg-Vorpommern. Heute leben dort in den jüdischen Gemeinden mehr als doppelt so viele Menschen wie vor dem Holocaust.
Das war die Sendung aus der jüdischen Welt. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.